Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcast. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und darf heute mit den Autorinnen Bea Beste und Silke Plagge darüber diskutieren, ob Elternsein ohne Schuldgefühle wirklich möglich ist. Wir Eltern und insbesondere Mütter kennen es alle. Es gibt kaum einen Bereich im Leben mit Kindern, wo uns nicht mal das ein oder andere Schuldgefühl überkommt. Aber woher kommen eigentlich diese Selbstzweifel? Wie können wir vermeiden, dass auch bei unseren Kindern welche entstehen? Und warum wir den Zweifel auch mal anzweifeln dürfen, das und mehr hört ihr in dieser Episode.
Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen, liebe Silke und liebe Bea im Echte Mamas Podcast. Ich freue mich total, dass ihr beide heute zu Gast seid. Ich habe ja ehrlicherweise mit Bea schon eine in Anführungszeichen sehr, sehr lange Kennenlernhistorie, weil wir kennen uns jetzt mittlerweile, ich habe nochmal nachgeschaut, 10 Jahre. Vor 10 Jahren habe ich bei Mami Kreisel gearbeitet und habe damals über meine Chefin, die Bea, kennengelernt. Und da hast du ja auch schon deinen tollen Blog gehabt. Da haben wir uns ja echt viel Inspiration auch mit Mami Kreisel damals geholt. Deswegen freut es mich jetzt natürlich umso mehr, dass wir wieder zusammenkommen. Und Silke, dich freue ich mich einfach super, super doll kennenzulernen, weil ihr beide habt was richtig Tolles auf die Beine gestellt. Da komme ich später noch dazu. Ich habe euch in meinem Intro jetzt gerade schon mal kurz angekündigt, aber sagt bitte beide selber nochmal, wer ihr seid und was ihr macht.
Hallo, also dann darf ich starten. Bea Beste, ich heiße wirklich so, das ist kein Pseudonym, es ist auch mein echter Name. Und was mache ich? Ich mache einiges in dieser Welt. Ich bin sowohl Markenberaterin als auch Executive Coach und habe auch einen Elternblog und der heißt Toller Bea. Weil ich auch im Executive Coaching sehr viele Menschen habe, die auch Kinder haben. Und da coache ich auch. Und ja, viele Themen, viele Sachen. Ich bin auch selber Mama, allerdings aus dem Gröbsten raus. Ich habe meine Tochter mit 21 bekommen. Und inzwischen ist sie schon fertige Architektin und sehr stolz drauf. Und woher habe ich Expertise, wenn ihr jetzt denkt, so, da ist nur ein Kind am Start, das ist relativ wenig. Ich bin auch noch Kita- und Schulgründerin und habe Forms Education aufgebaut. Das sind Privatschulen, die gibt es in mehreren Bundesländern. Und dadurch habe ich wahnsinnig viel mit Eltern, mit Kindern zu tun gehabt, mit Lehrkräften, mit Erzieherinnen. Und mein Herz schlägt für kleine Menschen und große Menschen, die sie begleiten.
Das hast du schön gesagt. Silke, jetzt machen wir bei dir weiter.
Ja, also ich bin nicht ganz so Podcast-erfahren wie Bea. Also bei mir werden viele sein, fürchte ich. Ich stelle mich auch sehr gern vor. Ich freue mich auch, dass ich Bea auch schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren kenne. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir uns tatsächlich das erste Mal begegnet sind, aber wir kennen uns tatsächlich noch aus meiner Arbeit als Journalistin. Ich bin vor gut 20 Jahren zum Thema Eltern und alles rund um Erziehung gekommen, weil ich war selber Mutter geworden. Vor 19 Jahren habe also in der Schwangerschaft angefangen, sehr viel zu recherchieren und wie das ist als gute Journalistin, die Themen, die einen selber beschäftigen, sind die, die man irgendwie eigentlich dann auch verfolgen sollte. Und ich habe also viele Jahre im Bereich Elternratgeber als Journalistin gearbeitet für ein großes Magazin, das es so heute nicht mehr gibt, und habe auch einige Ratgeberbücher geschrieben, zusammen auch mit als Co-Autorin gearbeitet. Und das Thema, auf das wir gleich kommen, das schlechte Gewissen, hat mich eigentlich ganz lange begleitet auch. Meine Kinder sind 20 Monate auseinander und zwei kleinen Menschen gleichzeitig gerecht werden, berufstätig sein, Tochter sein, Lebensgefährtin sein, all das waren natürlich Themen, die irgendwie zu vereinbaren sind. Und auch das Thema Vereinbarkeit ist ein Thema, das mein Herz sehr schlägt. Und mittlerweile arbeite ich eben als Autorin, Journalistin und als Mitarbeiterin für einen großen privaten Kita-Träger.
Absolut spannend. Also da ist ja geballte Expertise vorhanden. Und weil du jetzt gerade vorhin gesagt hast, du bist nicht so Podcast-erfahren, das ist bei uns völlig wurscht, weil wir sind bei den echten Mamas und nicht bei den perfekten Mamas. Und deswegen machen wir ja alles so frei Schnauze, wie es uns in den Sinn kommt. Und es sind alle Äußerungen willkommen. Jetzt habt ihr ja gemeinsam ein Buch geschrieben, nämlich Elternsein ohne Schuldgefühle. Wenn man den Titel liest, dann denken sich wahrscheinlich alle Eltern, die jetzt zuhören, das geht ja gar nicht. Wovon reden die da? Mich würde es mal interessieren, eure Kinder sind ja jetzt schon relativ groß. Wie seid ihr beide denn auf die Idee gekommen, das gemeinsam umzusetzen?
Silke war's. She made me do that. Sie war's.
Eigentlich fing es wirklich mit dem Telefonat an. Also ich bin einfach ja noch viel im Kontakt, auch mit Eltern, die auch jüngere Kinder haben. Ich erlebe meine beiden Nachbarskinder viel. Und hatte also am Telefon eine Freundin, die also wirklich ganz verzweifelt war. Und ach, ich will alles so viel und ich schaff's alles nicht. Und da kam ich auch oft auf dieses, Mensch, wie kann man es Eltern eigentlich einfacher machen? Also dieser Begriff einfach machen, im doppelten Sinn eigentlich auch. Loslegen, nicht verharren, nicht in die Starre kommen, aber gleichzeitig eben auch Dinge nicht ganz so perfekt manchmal machen zu müssen. So, und auf dieses Thema, da wusste ich, wen ich da brauche, nämlich die Bea. Und ich hatte einfach auch Lust, ein solches Buchprojekt nicht ganz alleine zu machen. Und so kamen eigentlich Bea und ich sehr, sehr schnell in diesen Austausch gesagt, komm. Also so Hintergrundwissen, Interviews auch mit Eltern, aber gleichzeitig auch die geballte Idee, wie kann man denn auch da rauskommen? Denn wir wollen ja eben nicht nur, stellen uns ja nicht nur die Frage, wo kommt denn dieses verdammte schlechte Gewissen eigentlich her und wie sieht's aus? Sondern wie kann ich denn damit leben und komme ich denn in eine gewisse Gelassenheit auch?
Ja, und da will ich aber kurz einhaken. Wir haben lange diskutiert, ob Elternsein ohne Schuldgefühle der richtige Titel ist. Das ist so ein bisschen das, wovon alle Eltern träumen. Der Inhalt des Buches, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, ist Elternsein mit leichten, nicht belastenden, berechtigten Schuldgefühlen, die ich eigentlich ganz gut im Griff habe und dabei gelassen bin. Das ist natürlich
das viel zu lang für den Titel.
Das wäre zu lang. Und das, was aber dahinter steckt, ist die Philosophie, dass wir gesagt haben, ganz ohne geht's nicht. Es geht aber darum, was mache ich mit dem Gefühl? Wie positioniere ich mich? Und wenn ihr wollt, ist dieses Elternsein mit einem guten Gefühl. Und dabei werden schon mal Schuldgedanken kommen. Aber wir kriegen sie gemeistert. Und das lag uns am Herzen, dass das auch ein ehrliches Buch wird, dass ein authentisches Buch ist, dass wir auch nicht zu viel so Ratschläge, so nach dem Motto, mach mal Wellness und die schlechten Gefühle gehen weg, ja. Sondern, dass es normal ist, sie zu haben und dass sie eine gute Botschaft haben und da einzusteigen, sie zu managen, dass das eigentlich der Kern der ganzen Sache ist.
Ich kann sagen, beim Wellness, da kommen dann wieder die nächsten Schuldgefühle, weil ich mein Kind in der Zeit jemand anderem abgebe oder was auch immer. Ihr habt ja wirklich da die mannigfaltigsten Gründe auch aufgeführt, warum man Schuldgefühle haben kann. Da komme ich gleich noch drauf. Aber Silke, du hast gerade vorhin schon mal angesprochen, woher kommt denn dieses elterliche schlechte Gewissen?
Also, das gibt ja viele Gründe. Letztendlich sind die schlechten Gewissen total so unterschiedlich, wie wir alle unterschiedlich sind. Es fängt eigentlich auch damit an, manchmal mit einem gewissen Perfektionismus, den man eben vielleicht auch durch die eigenen Eltern vorgelebt hat, durch Bilder, die man im Kopf hat davon, wie man gerne sein möchte. Ich meine, und dann natürlich auch von außen, ja, nun einfach eine gute Mutter macht das nicht, ja, die hat nicht gefälligst zu Wellnessen, also wenn sie denn schon wegfährt, oder aber auch, wenn sie denn arbeitet, muss sie eigentlich das Gefühl haben, oje, ich vermisse mein Kind, und wenn sie beim Kind ist, muss sie das Gefühl haben, oje, ich kriege meinen Job nicht ordentlich getan. Also dieses Gefühl, einem Bild zu entsprechen, haben wir ja alle total verinnerlicht, genauso wie gewisse Glaubenssätze. Die haben ja nicht nur mit dem Elternsein zu tun, sondern die haben wir ja auch schon vorher, bevor wir Kinder kriegen. Aber dieses Selbstbild, wie gut möchte ich sein, wie möchte ich einfach dastehen, aber auch vor mir selber. Das Fiese ist ja bei diesen inneren Gesetzen, die kommen ja nicht hin und da weißt du jeden Tag, heute Morgen habe ich diese 17 inneren Gesetze zu befolgen, sondern das sind ja oft so diffuse Gefühle, die einem so gar nicht klar sind, wo man einfach so ein ganz mieses Bauchgefühl hat.
Das Perfide an dem Thema ist, dass sich solche Gefühle und schlechtes Gewissen und Schuldgefühle sich fortsetzen. die fangen schon in der Kindheit an. Also wir haben einige abgefangen, Sätze, die das schlechte Gewissen groß werden lassen, die wir manchmal von unseren Eltern und Großeltern mitbekommen haben. Und danach, manchmal reproduzieren wir sie auch. Also zum Beispiel, wasch dir die Hände, sonst wirst du krank. Oder nur artige Kinder bekommen Geschenk. Du bist schuld, dass wir zu spät kommen. Große Kinder weinen nicht. Und so weiter. Da haben wir eine ganze Sammlung im Buch davon. Und das sind auch Themen, wo es vertrackst wird. Weil manchmal wiederholen wir das, weil wir das wiedergeben, kennt jeder das Gefühl, so nach dem Motto, plötzlich mache ich den Mund auf und meine Mutter spricht da draus. Das heißt, die geben wir wieder, die Kinder übernehmen es. Ich fühle mich schuld, dass ich das gemacht habe. Und dem Kind mache ich auch noch ein schlechtes Gewissen und das perpetuiert sich. Und das war auch die Kernidee des Buches, einfach mal zu sagen, stopp, rein ins Bewusstsein, rein in die Achtsamkeit und genau solche Dinge eben zu verändern.
Woran liegt es denn, wir haben jetzt gerade vorhin schon dieses, ich habe schlechtes Gewissen, wenn ich bei der Arbeit bin, weil ich nicht bei meinem Kind bin und andersrum dann genauso. Woran liegt es, dass hauptsächlich Mütter, also das betrifft ja eigentlich sehr, sehr stark auch den weiblichen Part der Eltern. Warum haben wir Frauen mehr Schuldgefühle als Männer?
Interessanterweise stimmt das sehr wahrscheinlich gar nicht. Wir müssten jetzt mal mit einem von den echten Papas hier sprechen. Ich glaube tatsächlich gibt es, also auch gerade wenn man mit Väter spricht, die jetzt junge Kinder haben, die fühlen sich oft auch sehr zerrissen. Aber ich glaube, Männer sprechen noch weniger als Frauen über genau solche Gefühle. Die Frauen dürfen sozusagen schon eher über Gefühle sprechen, erst recht, wenn es unangenehme sind. Und Männer haben, glaube ich, da immer noch eher einfach so ein mieses Bauchgefühl und wissen nicht recht, was es ist.
Und ein Indianer zeigt ja keinen Schmerz oder kennt keinen Schmerz, ne?
Genau, und Scham und Schuld sind ja Themen, die ganz böse besetzt sind, sind sehr negative Wörter. Und man wird ja eher von außen beschämt oder empfindet innere Schuldgefühle, wenn man eben so einen ganz strengen inneren Kritiker hat. Und dass auch Männer teilweise unwahrscheinliche Perfektionisten sind, ist ja auch klar. Also liegt es eigentlich nahe, dass auch einige Väter da durchaus mit beschäftigt sind. Und umso mehr sie sich eben für die Erziehung und ihre Kinder mit verantwortlich fühlen, umso mehr liegt es auch da. Also ich habe 2, 3 Väter gefragt und ich habe einfach nur gefragt, sag mal, wo hast du am meisten Schuldgefühle, wenn es um deine Kinder geht? Und die haben alle eine Antwort gehabt. Also von daher haben sie, die gingen dann immer von auch nicht genug Zeit verwendet oder nicht authentisch gewesen oder zu wenig anwesend. Also da ist es, glaube ich, noch ein Punkt. Aber andererseits haben wir Frauen natürlich auch einen großen Rucksack zu tragen. Und der ist ganz bestimmt leider in Deutschland immer noch sehr von dem tausendjährigen Reich geprägt, sprich von den 2, 3 Generationen vor den jetzigen Müttern. Die deutsche Mutter hat eben ihren kleinen Soldaten aufzuziehen und eben auch einfach ihr Leid sozusagen zu tragen. Und dieses hehre Bild der Mutter, also die Heilige, die alles auf sich bürdet und für die Familie alles auf sich nimmt, ist auch ganz, ganz, ganz doll. Und sicherlich wird das jetzt auch nicht von Social Media nicht weniger befeuert, dieses Gefühl, guck, die haben doch das, wieso sieht das bei denen immer aufgeräumt aus und so sauber und so klasse und da haben die nebenbei 5 Kinder und wuppen natürlich noch als CEO irgendwelche supergeilen Läden und ich kriege nicht mal ein Kind irgendwie richtig organisiert und habe immer das Gefühl, ja, mein Wäscheberg türmt sich.
Wobei, wir haben auch ein Thema kulturelle Prägung, was die Frauen anbelangt. Ja,
ja.
Also auch in der ganzen Arbeitswelt. Also, dass die Mütter, die plötzlich irgendwie beruflich an der Rampe stehen, immer gefragt werden, ja, und was ist mit den Kindern? Oder wie kriegen sie das unter einem Hut? Die gleiche Frage bekommen deutlich weniger Männer gestellt. Also, wenn sich einer bewirbt auf eine Top-Position, irgendwie Vorstand, bla bla bla, und die Frau hat 3 Kinder zu Hause, die wird garantiert gefragt, wie sie das managt. Der Mann niemals. Und das ist gerade in puncto Vereinbarkeit immer wieder eine Krux, dass die Frauen sehr oft da dieses generationsalte Gefühl, dass sie für die Kinder zuständig sind, dass es ihr Job ist. Und was er auch noch mal anfügen muss, ich glaube schon, ja, es gibt Männer, die Perfektionisten sind, aber so in der Vielzahl, würde ich sagen, sage ich mal, nicht umsonst ist dieser Mental Load-Gefühl auch mit Frauen sehr stark verbunden. Also dieses auf dem Zettel haben, der Kleine muss zum Hautarzt, das Tier muss zum Tierarzt, der Große muss sich kümmern, der darf nicht vom Fahrrad fallen, da ist nochmal was. Also diese Strukturierung des Tages liegt sehr, sehr oft bei den Frauen. Und es ist auch da vielleicht ein Perfektionsanspruch, vielleicht auch der Wunsch, dass es jedem gut geht. Und ja, dann haben wir den Salat. Sobald da irgendwas im Kartenhaus zusammenbricht, dann kommt das Schläge wieder raus.
Ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, beziehungsweise mein Mann war sehr, sehr involviert schon von vornherein mit unserer Kleinen. Mir ging es jetzt nach der Entbindung zum Beispiel nicht so gut. Das heißt, da hat er schon viel mehr übernommen, als wahrscheinlich üblicherweise die Väter übernehmen. Und wir haben es tatsächlich auch hingekriegt, dass wir gemeinsam 4 Monate Elternzeit hatten, beziehungsweise 3 Monate Elternzeit. Und er hat dann noch 1 Monat zusätzlich freigenommen. Es ist ja auch nicht so üblich bisher, leider. Das hat aber uns als Familie ganz, ganz viel gebracht. Und ich habe aber trotzdem den Eindruck gehabt, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um so Dienstreisen geht, also mein Mann reist dienstlich hier und da auch mal wieder für 2 Wochen in ein anderes Land. Und ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass der da irgendwie dran zu knapsen hat, dass es dem in irgendeiner Weise was ausmacht, jetzt 2 Wochen weg zu sein. Ich meine, das waren dann ja auch immer schöne Ziele, wo er dahin durfte. Ich habe mich auch total für ihn gefreut, dass er die Möglichkeit dazu hat. Aber es stand nie zur Debatte, ob er das hinkriegt. Ne? Also ob das irgendwie machbar ist, dass der jetzt 2 Wochen weg ist. Natürlich ist es machbar, weil die Frau ist ja da. So. Und jetzt auf der anderen Seite habe ich aber schon, gerade auch was dieses Mental Load-Thema angeht, jetzt angefangen, ihn in Anführungszeichen da so ein bisschen in die Pflicht zu nehmen, was jetzt den Kindergarten angeht, weil unsere Kleine wechselt jetzt im September in einen anderen Kindergarten von der Krippe. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, also für mich geht's ja dann jobtechnisch auch wieder los und mir wäre es schon recht, wenn du die Eingewöhnung machst. Und jetzt haben wir das tatsächlich so geregelt und ich freue mich da total drüber. Also eigentlich sollte es keine große Sache sein, gell? Aber heutzutage ist es halt trotzdem immer noch was Besonderes, wenn der Papa die Eingewöhnung macht. Da habe ich gesagt, ja, nicht nur die Eingewöhnung, du gehst jetzt halt auch zum ersten Elternabend. Aber dann kommt wieder die Mental Load Mutter und druckt dem Vater, wenn er zum Elternabend geht, ein Motiv aus, das auf den Turnbeutel gemalt werden soll, weil der natürlich nicht an sowas denken würde. Ich wusste, dass da ein Turnbeutel bemalt wird, also habe ich einen Igel ausgedruckt, weil unsere Tochter in die Igelgruppe kommt und dann würde der Turnbeutel bemalt. Warum sind wir Frauen so, ne? Also einfach mal machen lassen, wäre doch auch eine Option, aber ich will mich jetzt auch gar nicht beschweren. Ich finde es toll, dass er das macht und dass er das auch alles hingekriegt hat. Der Turnbeutel ist wunderschön geworden.
Übrigens, ihr macht das super richtig. Ich empfehle in der Tat die Kita-Eingewöhnung, wenn möglich, den Vätern zu überlassen. Aus der Sicht Kindergartenbetreiberin habe ich ziemlich viel erlebt. Irgendwie läuft es einfacher. Und in der Tat tun sich die Männer da leichter. Die haben nicht so, oh mein Gott, dann könnte es dem Kind und das trennt sich und die eigenen Gefühle
ja, irgendwie. Weniger Schuldgefühle.
Ja. Irgendwie, die sind dann schon irgendwie so, also ich habe das erlebt in den Kitas, die wir betrieben haben. Ne? Also die kommen, sagen, hier ist das Kind zischt ab und das war's zum Teil. Also Eingewöhnung von so 3 Tagen in der Woche, völlig normal. Natürlich Ausnahmen gibt's immer. Und dieses so, ach mein Kleines und noch ein bisschen und hast du schon und sonst irgendwas, ist schon eher typisch Frauen. Und es tut mir auch leid, dass ich dieses Bild auch so bekräftige, aber da ist definitiv was dran. Ausnahmen inklusive, halt, Männer tun sich manchmal leichter mit so, hier ist das Kind, liebe Erzieherin, nimm's, das war's, hat es in der Unterhose an.
Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, das du gerade sagst. Dieses leichter, ich glaube, Männer sind einfach bei vielen Sachen, also ich will es auch nicht generalisieren, aber pragmatischer. Der zerreden und zerdenken darf gar nicht immer so, wo sich Frauen 100-mal Gedanken machen. Es fängt ja schon im Verabredungsmodus an, bevor das Kind da ist, weil erst muss man den Typen ja kennenlernen. Ne? Mann, ich habe einen Mann gestern kennengelernt und der hat noch nicht zurückgerufen. Und die Frau überlegt, hat jetzt einen Tag sich noch nicht gemeldet, was könnte das heißen? Hat auf die WhatsApp, oh, er hat da gelesen, aber er hat nicht geantwortet, oh, was kann das alles bedeuten? Und Mann so, ja, musste arbeiten, gleich rufe ich an. Der hat da überhaupt nichts sich bei gedacht. Und ich glaube, so ist das bei anderen Sachen auch, dass ich frage. Und das ist, auf der anderen Seite ist es eben auch ein selbstgemachtes Bild. Ja, wenn wir ehrlich sagen, es ist doch immer noch so, dass es teilweise diese Sätze gibt, boah, der Mann hat aber toll im Haushalt mitgeholfen. Oder, oh, er hütet heute die Kinder ein. Ja, wessen Haushalt ist das denn? Gehört denn nur der Frau? Wessen Kinder sind das denn? Ich meine, wenn ich höre, dass auch Männer, ja, ich babysitte mein Kind, ja, so ein Quatsch. Aber es ist natürlich auch eine Menge Frauen, die genauso wenig loslassen mögen. Und dieses Einfachmachen ist etwas pragmatisch sehen, sich eben auch einfach das zu erlauben, es sich einfach zu machen. Das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man aus diesem Kreislauf der schlechten Schuldgefühle rauskommt. Also wenn man von einem schlechten Gewissen in ein wohlwollendes Gewissen kommen möchte.
Das hast du jetzt echt schön zusammengefasst. Was würdet ihr beiden denn sagen? In welchen Bereichen sind denn die Schuldgefühle von Eltern am größten? Was sind so die vielleicht Top 3 Punkte? Ihr habt ja in eurem Buch wirklich viele, aber was sind so die, wo am meisten dran zu knapsen ist?
Es kommt auch ein bisschen auf das Alter der Kinder ein. Ne? Also das heißt, ich glaube, ein schlechtes Gewissen, was am Anfang ganz große Sorge ist mit der Gesundheit, das latscht sich irgendwann mit spätestens Pubertät aus. Also dieses, ich habe was falsch gemacht, ich habe das Baby zerbrochen, irgendwas. Ja, also das ist so ein Thema, das geht irgendwie runter mit der Zeit. Also Gesundheit definitiv am Anfang ein Thema, dann wirklich große Baustelle ist wirklich Vereinbarkeit, also Arbeiten versus Nicht-Arbeiten versus wie viel Zeit habe ich für mein Kind. Auch wir haben Interviewpartnerinnen gehabt, die sagen, Zwickmühle, ne? Sie sitzen bei der Arbeit und haben schlechtes Gewissen gegenüber dem Kind und sitzen beim Kind und haben schlechtes Gewissen gegenüber der Arbeit. Also diese Zerrissenheit zwischen zwei, egal was ich mache, mache ich nicht richtig, ist sehr groß. Silke, wo ergänzt du noch die drei? Also Gesundheit, Arbeit, was würdest du noch als nächstes sagen?
Anderen gerecht werden. Also ich glaube, dieses Gefühl, ich werde meinen Kindern eventuell nicht gerecht. Gerade wenn man eben zwei Kinder hat, die unterschiedliche Altersstufen, unterschiedliche Bedürfnisse haben oder auch dem Partner, den eigenen Eltern, anderen gerecht werden. Das ist, glaube ich, auch für viele, viele Menschen ein ganz großes Thema, was schnell zu einer Zerrissenheit und zu schlechten Gewissen geführt.
Welche Rolle spielen denn bei diesen Schuldgefühlen und dem schlechten Gewissen das Umfeld im regulären Familienalltag?
Ja, das Umfeld spielt immer wieder eine Rolle, weil es letzten Endes die Beziehung, die die Menschen zu ihrem Umfeld haben und die Interaktion. Und da natürlich kann sich etwas triggern und steigern immer wieder oder aber auch nicht. Also ich kann einfach sagen, nimm mal das Beispiel Unternehmerinnen. Das ist auch etwas, was mir am Herzen liegt. Ja, also wenn das Umfeld der Frau in dem Fall ein total schlechtes Gewissen auch macht, also so nach dem Motto, ja, also warum machst du das und warum bist du nicht mehr bei deinen Kindern oder warum musst du so viel arbeiten und wenn das Umfeld so reagiert, dann ist es klar, dass es irgendwie auch bei der Frau ankommt. Es ist aber auch ein Wechselspiel mit dem Umfeld. Das heißt, je mehr ich meinem Umfeld auch signalisiere als Unternehmerin, I've got that, ich gestalte das, jetzt mal ruhig da alle miteinander, desto auch ruhiger wird das Umfeld. Deswegen ist so ein bisschen Reaktion und Gegenreaktion in dem Spiel.
Ja, also klar, dies ist ja so, dass das Umfeld insoweit eine Rolle spielt. Ich meine, es kann die beste Mutter nicht in Ruhe erziehen, wenn nicht die anderen immer reinreden würden. Also ist natürlich sind wir unseren Freundinnen, unseren Familien, unseren Verwandten auch sozusagen, wir hören das ja. Und sagen wir mal so, also ich kann es auch aus eigenem erleben, bei uns wurde damals gerade der Ganztag eingeführt und meine Kinder haben sich gefreut. Oh, ein tolles, cooles Nachmittagsangebot, wo wir hingehen durften. So, dann stehe ich da mit meinen beiden, mit meinem Erstklässler, nee, ich glaube, der war noch Vorschüler, mit meinen doch relativ jungen Kindern an der Hand und eine andere Mutti kommt auf uns zu und sagt, ja, war irgendwas heute Nachmittag. Ich sage, nee, da sind die beiden in der Schule, die sind im Ganztag. Er guckt sie die Kinder an, guckt mich an und sagt zu den Kindern, das ist aber traurig, dass ihr in die Betreuung müsst, obwohl eure Mama von zu Hause aus Arbeit ist. Und ich so, ich bin nicht zu Hause, ich arbeite von zu Hause. Aber da wurde sofort natürlich so ein schlechtes Gewissen bei mir klar. Also dieses, boah, was hat die ihr Bild? Und vor allem, was macht dies mit meinen Kindern, dass denen gesagt wird, guck mal, eure Mutti ist ja zu Hause und kümmert sich gar nicht. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wie sehr eben auch immer natürlich unser Umfeld uns beeinflusst. Oder auch umgekehrt, beispielsweise haben wir auch so, wenn es um die liebe Familie geht, dass man das Gefühl hat, Mensch, Kinder und Enkelkinder, Großeltern, da muss ich doch als Mutter dafür sorgen, dass die ein ganz tolles Verhältnis zueinander haben. Auch wenn ich vielleicht meine Schwiegermutter nicht ganz so schätze, aber sie ist doch die beste Oma aller Zeiten. Aber vielleicht ist sie es nicht. Vielleicht hilft es eben auch gar nicht. Aber da ist dieses Bild der wunderbaren Familie, aber dass man einfach sagt, klar, wir sind sehr verschieden, aber dieser eigene Anspruch und die eigenen innerlichen Wunschbilder, die werden uns natürlich ganz klar auch von unserem Umfeld eingeflüstert. Und sich dann klar zu machen, hey, was will ich denn eigentlich? Und warum habe ich denn hier so ein mieses Gefühl? Ich meine, die Situation mit dem Ganztag konnte ich gut lösen, weil meine Kinder haben sich da wohl gefühlt und ich musste mich ja nicht für irgendwelche Nachbarinnen rechtfertigen. Ja, aber es passiert schon viel, wo Leute ganz geschickt mal eben fremd beschämt werden.
Da hast du einen ganz, ganz spannenden Punkt angesprochen, nämlich die Bindung vom Kind, von den eigenen Kindern zu Großeltern, Tante, Onkel, was auch immer. Sind wir denn nun dafür verantwortlich? Weil ich habe das tatsächlich in der Vergangenheit auch schon im Bekanntenkreis mitbekommen, dass tatsächlich quasi erwartet wurde, dass die Mutter Termine ausmacht mit den Großeltern, mit Tante, Onkel, was auch immer, damit die das Baby sehen können, so ungefähr. Und dann hat sie aber auch gesagt, bin ich jetzt dafür verantwortlich, dass die das Baby sehen? Also müssen die nicht auf mich zukommen und sagen, hey, wir würden gerne das Baby sehen oder wir würden gerne mal wieder vorbeikommen. Bin ich jetzt als Mama dafür verantwortlich oder bin ich es nicht?
Also ich würde immer spontan sagen, what's in for you? Ja. Also ich habe zum Beispiel als Mutter, als junge Mutter hatte ich keine Eltern mehr, ne? Weil ich habe meine Eltern mit 12 und 15 verloren. Das heißt, es gab nur meine Schwiegereltern. Ich hatte zum Glück eine gute Beziehung, aber in meinem Kopf formte sich schon, ich will sie einbinden, aber auch sehr klare Absicht, ich möchte davon profitieren. Ich war noch im Studium und habe mir gedacht, die Beziehung fördere ich, weil ich einfach auch einen klaren Nutzen davon habe. Ich kann die Kleine, die waren zwar weit weg, aber ich kann sie ferienweise da parken. Und deswegen war es mir persönlich wichtig, dass sie die gute Beziehung haben. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen um meine Schwiegereltern bemüht am Anfang. So wollt ihr kommen und so weiter. Und dann das Kleine auf den Arm gesetzt. Und dann haben sie miteinander sehr gut geklickt. Und ich dachte mir insgeheim, yes, ja, die werden sich kümmern und das haben sie auch wirklich ganz lange getan und das war eine schöne Beziehung. Ich glaube, ich bin ganz ehrlich, um ihre selbst willen hätte ich sie jetzt nicht gemacht. Aber ich hatte den konkreten Nutzen.
Ja, und ich glaube, so ein Generationenvertrag ist eben auch ein beidseitiges. Letztendlich ist es ja bei allen Beziehungen so, es ist ein Geben und ein Nehmen. In dem Moment, wo meine Freundin, wo ich mich immer nur noch melde, irgendwie wenigstens beim 10. Telefonat habe ich irgendwie das Gefühl, vielleicht könnte die sich auch mal melden. Und so ähnlich sehe ich es eben in Beziehungen zur Verwandtschaft auch. Also idealerweise ist es kein, oh, wer hat sich gemeldet, wer gibt wem was, sondern es ergibt sich gemeinsam. Und ich meine, in meinem Fall waren es zum Beispiel so, wir hatten beide Großmütter, waren recht jung, die waren beide erst gerade 60 geworden, als meine Tochter geboren wurde. Und beide hatten also Teilzeit oder waren schon im Ruhestand. Und da war es eher so, die hatten sehr viel Zeit und wollten uns aber eben da natürlich unterstützen, wo sie Lust drauf hatten, nicht unbedingt, wo ich es vielleicht gebraucht hätte. Und da muss man dann für sich auch den richtigen Weg finden. Und vor allem den Weg finden, also erstens letztendlich dieses, du kannst es keinem recht machen, also wem trittst du am wenigsten auf den Schlips, trifft es ja auch ein bisschen. Weil du einfach überlegst, okay, also das ist lieb, die wollen ganz viel sich einbringen. Auf der anderen Seite möchte man beschildern, die wollen alle mit dem Kind ins Weihnachtsmärchen. Das Kind ist aber 3 Jahre alt und es verkraftet maximal einen Theaterbesuch. Also muss man irgendjemanden enttäuschen. Oder sagt notfalls, hey, ich gehe mit dem Kind, auch wenn ihr beiden Großmütter das unbedingt wollt. Ich will da ja auch was von haben, von meinem Kind. Also da muss man einfach für sich Wege finden und ich glaube auch da zu überlegen, natürlich wird es dann schwierig, wenn man zum Beispiel Schwiegereltern, also wenn die Familie sehr groß ist oder vielleicht auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommt, wo Familie vielleicht auch noch unterschiedlich gelebt wird und gerade das war letztendlich ist es ja auch so, ich finde immer, das Kind ist erstmal verantwortlich. In dem Falle, ich bin nicht verantwortlich für den Kontakt der Schwiegereltern zu meinem Enkelkind, zu meinem Kind. Da muss erstmal deren Kind sich kümmern. Sprich, mein Partner. Und umgekehrt genauso. Also, so, da muss man dann natürlich auch gucken, wer organisiert was. Und klar, Mental Load. Meistens ist das Kalenderschieben. Wann können denn welche Großeltern mal zu Besuch kommen? Oder wer kauft Geschenke? Wer bastelt was? Das hängt schon oft bei den Müttern. Aber da muss man sich vielleicht auch überlegen, wenn es mich nervt, dann muss ich den Typen eben sagen, komm, kauf du das Geschenk für deine Mutter.
Oder auch mal der Mumm zu stehen, einfach mal auch ohne Geschenk da zu sitzen. Das ist so die endgültige Mutprobe.
Endstufe.
Ja. Kontakt halten kann man ja Gott sei Dank zu Großeltern heute auch über viele Kilometer und auch sich einfach, ich glaube, viel macht einfach aus, sich zu überlegen, was möchten wir? Und welche Regeln gelten für uns? Und wie du schon sagst, wenn ich was für die tue, was tun die, was kann ich für meine Großeltern, für meine Eltern tun? Was können die für mich tun? Das gleicht sich alles irgendwo idealerweise ein wenig aus und ein.
Jetzt würde ich tatsächlich gerne auf einen Satz aus eurem Buch zurückkommen, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Also ich habe es jetzt tatsächlich nicht komplett durchgelesen, aber ich habe schon mal so drin geschmökert. Und was ich total spannend fand, war die Aussage, man muss auch mal den Zweifel anzweifeln. Könnt ihr mal erklären, was damit gemeint ist?
Ja, also ich glaube, das ist einer meiner Lieblingssätze, weil sehr viele Frauen, mir geht's so, manchmal entwickle ich so Zweifel. Ne? Zweifle ich, ob ich da das gut genug gemacht habe oder ob ich jemanden beleidigt habe. Und dann sehe ich Zweifel, Zweifel, Zweifel. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon an alles zweifle, dann sollte ich auch mal an dem Zweifel zweifeln, weil vielleicht ist der gerade nicht gut und nicht nützlich und er tut mir nicht gut. Und ja, das ist manchmal auch etwas, was mir auch hilft, da die Perspektive zu verändern, zu sagen, vielleicht ist der Zweifel das Problem und nicht alles andere.
Ich finde es super spannend, weil das hat auch ein bisschen was von einer positiven Grundhaltung, die ich mal bei einem Vortrag quasi gelehrt bekommen habe von Anthony Fedrigotti. Und zwar geht es einfach darum, die Gedanken achtsam zu beobachten, zu schauen, wo bringt mich dieser Gedanke gerade hin? Ne? Also bringt er mich zu einer Lösung oder ist er einfach nur da, damit er mich beschäftigt, damit ich zweifeln kann? Und das finde ich so cool, weil wie du sagst, diese Zweifel sind halt, eigentlich sind auch Sorgen ja in 90% der Fälle nicht berechtigt. Weil um was wir uns sorgen oder was für Zweifel wir haben über gewisse Situationen, die treten ja in 90% der Fälle nicht ein. Also können wir es doch eigentlich gleich auch sein lassen. Warum fällt uns das so schwer?
Es ist schon ein psychologischer Mechanismus. Also ich glaube, das haben wir auch mal zitiert an einer bestimmten Stelle. Angst und Sorge motiviert, also was der Hintergrund ist, der Wunsch nach Sicherheit. Wir haben alle auch diesen Wunsch, dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Und deswegen, wenn wir diese Sicherheit gefährdet sehen, dann fangen die Angst, die Sorgen, dieses, es könnte mir schlecht gehen. Und deswegen ist auch das, was wir in diesem Buch auch gebracht haben, ist dieses Thema einfach zu sagen, okay, wenn der Gedanke da ist, wenn das Gefühl da ist, einfach mal dem nachzugehen, es zu spüren, zu sagen, was will das eigentlich? Und wenn es Sicherheit will oder etwas anderes, ist das ein wunderschönes Bedürfnis, das sein darf. So, und dann kommt sozusagen mein Lieblingsthema, ist dieser Blumenstrauß an Optionen. Wenn ich dann weiß, wo ich sage, okay, das darf sein, das ist ein berechtigtes Bedürfnis, das will ich mir erfüllen, da nicht an einer Strategie festzuhalten, nach dem Motto, geht nur so, und wenn ich das nicht hinkriege, dann bin ich schuld, sondern einfach zu sagen, was habe ich noch für Optionen? Ja, wo ist der Blumenstrauß an Optionen? Also wenn ich mir Sicherheit für mein Kind wünsche, um das Thema jetzt mal Kindergarteneingewöhnung zu bringen, wo sind die Optionen da? Das ist die Option, den Papa machen zu lassen. Oder aber es ist die Option, was zu Hause mit dem Kind zu machen, was das Kind mit totaler Sicherheit aufpumpt oder dem Kind was mitzugeben. So, das Ganze geht in einen Blumenstrauß über von kreativen Optionen. Und wenn ich mein Hirn darauf dressiere, diese Optionen auch zu entwickeln, nicht im Sinne, es gibt nur den einen Weg und oh Gott, wenn er nicht klappt, sondern ich habe Option A oder B und das Alphabet hat noch 24 Buchstaben und da habe ich Auswahl, dann gelange ich in einen Zustand der Fülle, weil ich denke mir, da bin ich stark bei 1, bei A, B, C, D und so weiter. Und dann bin ich nicht mehr im Mangel im Sinne von, oh Gott, da könnte ich unsicher sein, da geht es mir nicht gut.
Mhm. Und wenn wir das Ganze jetzt mal auf die Gelassenheit ummünzen, vielleicht kann da Silke noch mal was dazu sagen. Was haben wir denn für Optionen für einen Blumenstrauß, um mehr Gelassenheit zu erlangen? Werde ich nur gelassen, wenn ich das ignoriere, was so um mich rum passiert, oder geht's auch anders?
Ja, das hilft schon mal auf jeden Fall, ignorieren. Aber ich glaube, das Wichtige ist einmal, sich eben diese inneren Gesetze so ein bisschen klar zu machen und auch einmal so eine Grundhaltung. Also du wachst auf und hast verpennt. Ja, und hast zwei Kinder, die zu, eines muss in die Kita, eins muss in die Schule, wachst auf und denkst, oh, scheiße, ich habe meinen Wecker nicht gestellt, ich bin total daneben, wie kann ich nur so doof sein? Ah, ich habe so versagt. Ja, und am nächsten Tag, dann geht's irgendwie, kriegst es hin und am Abend denkst du immer noch, ach, der Tag fängt so schlecht an, was bin ich für eine miese Mutter und ich habe also ganz mieses Gefühl. Oder du sagst dir, nee, also das war jetzt irgendwie heute nicht optimal gelaufen, aber hey, was kann ich denn daraus machen? Was kann ich daraus lernen? Wie mache ich es denn beim nächsten Mal besser? Und im Endeffekt ist es ja so, wir haben ja auch dieses Bild, also nicht nur den Blumenstrauß, wir haben ja irgendwie auch immer gesagt, hier, das schlechte Gewissen ist ein Kompass. Und Elternsein ist ja irgendwie so ein bisschen wie Segeln, ja. Also mal ist es wunderschön, du hast strahlenden Sonnenschein, so eine leichte Brise und alles ist herrlichst. Aber manchmal ist der Gerät so ein Schiff auch ganz schön in Schlingern, es sind stürmische Zeiten und du hast vor allem echt keine Ahnung, wann wieder Land in Sicht ist. Da hilft natürlich, wenn du einen Kompass hast. Und wenn dir sagt, okay, mein Gott, warum habe ich mir denn so einen riesen Kopf gemacht um diesen späten Start in den Klassenmarkt? Ah, es ist immer der Morgen, ist für mich immer anstrengend. Und wenn ich verschlafe, habe ich eben gleich so einen miesen Start, weil wir dieses Zeitpuffer brauchen. Vielleicht sind unsere Morgende ja eigentlich besser zu gestalten. Dann habe ich eben Handlungsmöglichkeiten. Und das ist eben genau das, was ich an dem Blumenstrauß mag. Denn was jetzt für mich in meinem Haushalt ein optimaler Start in den Morgen ist, ist ja vielleicht für euch beide oder ne, es ist ja für jede Familie anders. Und so ist es ja auch mit dem schlechten Gewissen. Der eine oder andere hat ein mieses Gefühl, wenn er nicht alles perfekt ist und fühlt sich total mies, wenn das Badezimmer nicht blitzeblank jeden Tag staubfrei ist. Und der andere hat wiederum ein schlechtes Gewissen, vielleicht einfach zu wenig Spielzeit mit den Kindern da war. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber es gibt eben auch viele Themen, wo man selber, und das ist dann die Gelassenheit, ich glaube, ich kann dann in eine Gelassenheit kommen, wenn ich meinen inneren Kritiker entgegenstellen kann, hey, das wird, wir kriegen das hin. Es gibt verschiedene Optionen. Wenn man ins Handeln kommen kann und Möglichkeiten hat, wenn ich das Gefühl habe, also wir haben, es ging um meinetwegen, ich müsste doch meinen Kindern immer frisches Essen auf den Tisch stellen, ja? Und jetzt habe ich schon den dritten Tag hintereinander Tiefkühlpizza. Ja, und dann muss ich mir überlegen, okay, wieso, was stresst mich jetzt daran? Wirklich der Nährwert oder stresst mich da mein eigenes Gefühl? Vielleicht kann man dann auch mal sagen, okay, was habe ich denn noch für Möglichkeiten, ein Schnellessen hinzukriegen? Ob es Wraps sind oder die Spaghetti mit Pesto, es gibt etliche Sachen, die man eigentlich relativ fatzi-fatzi machen kann. Aber wie geht's vielleicht um die gemeinsame Zeit des Essens? Dann muss ich mir vielleicht fürs Wochenende überlegen, was weiß ich, einen Thementag. Ja, heute essen wir, machen wir Picknick innen drin oder wir schmausen wie die Ritter. Ja, und dann mit Händen und Füßen. Kind, der Witz ist, auch das haben wir ja, ist ein Beispiel in dem Buch. Eine Sache, die auch immer auf ein schlechtes Gewissen bringt, ist ja so dieses, ihre Kindheit ist dein Alltag. Wow, ich muss also ein Feuerwerk losziehen. Und dann spreche ich mit meinen Kindern und meine Tochter ist jetzt mittlerweile 19 und wir kommen drauf auf diese Situation, dass ich ja erst die Große von der Kita abgeholt habe, dann den Kleinen von der Tagesmutter und das war alles hektisch manchmal, als sie klein waren und es war für mich ich musste am Abend dann noch meine Artikel fertig schreiben, was dann tagsüber liegen blieb und ich erinnere mich, dass ich dann manchmal mit denen auch eben mit dem Kinderwagen überall durch die Gegend öppelte und dann haben wir immer dieses Sesamstraßen-ABC-Lied oft gesungen. Und für mich war das manchmal so richtig so Stresspunkt. Die kommt, also, ja, wir singen jetzt zusammen, damit ich nicht durchdrehe. Und dann erzählt meine Tochter, ach, das war so schön, als wir früher mal einkaufen waren, und da haben wir immer alle zusammen gesungen und manchmal gab es ein Brötchen beim Bäcker. Und das, was mich gestresst hat, hat die als ganz schöne Kindheitserinnerung. Also es ist gar nicht, damit ist eigentlich auch, das ist Gelassenheit, wenn man eben solche hehren Bilder im Kopf mal löst von denen. Das ist ja, ne, ich entscheide eigentlich, ob mich sowas stresst oder ob ich dadurch Wege finde.
Vielleicht auch, wenn man sich selber so ein bisschen überlegt, wenn man an seine eigene Kindheit auch zurückdenkt, was ist mir denn da so in Erinnerung geblieben? Also was sind denn tatsächlich so die besonderen Momente, die jetzt noch im Kopf präsent sind? Ich finde, das zeigt einem vielleicht auch ganz gut, dass man sich hier und da schon ein paar zu viele Gedanken macht.
Das finde ich ein super Stichwort. Genau das, weil so warmer Vanillepudding oder hier, gerade wenn jetzt so schönes Wetter ist. Ich habe tatsächlich, klar, ich bin mit meinen Eltern viel auch in tolle Urlaube gefahren. Aber dieses Feierabend ist mein Vater oft gekommen und dann sind wir einfach mit dem Auto schnell zum nächsten Badesee und einmal reingesprungen. Und das war eine Kindheitserinnerung, die halt, die war ganz viel heute, denke ich, wenn ich am Badesee bin, ist das immer noch präsent. Also ich glaube, da eben dieses Perspektivwechsel ist das Stichwort dort auch. Wie du gerade sagst, an die eigene Kindheit erinnern, aber eben auch an diese Möglichkeiten, die ich habe.
Ja, es gibt auch noch so eine Falle, die vorwärts gerichtet ist. Diese typische Sorgen so nach dem Motto, oh mein Gott, wenn mein Kind jetzt eine 3 in Mathe in der 2. Klasse nach Hause gebracht wird, schafft es nicht aufs Gymnasium, dann schafft es nicht mehr die Schule zu machen. Also diese Idee, ne, so da explodiert eine Realität im Kopf, die gar nicht der Sache gerecht wird. Und da hilft es auch ein bisschen da auch zu sagen, okay, jetzt ist jetzt und was in 2 Jahren ist in 2 Jahren und was vor 2 Jahren war, wir sind gerade im Jetzt. Und was mir sehr viel gebracht hat, ist einfach eine Formulierung, die ich im Kopf habe, immer wieder, dass ich nicht immer gesagt habe, so, oh nein. Ne? Also, oh nein ist immer so ein Ablehnen und so. Und ich denke immer, ja und. Und wenn ich dann einfach vor mich hin sage, ja, das ist erstmal, akzeptiere die Situation so, wie sie ist. Und dann sage ich, und, was kann darauf folgen? Wo habe ich eine kreative Lösung? Wo kann ich etwas anders machen? Und das gibt mir auch wahnsinnig viel Ruhe mit diesen besagten Situationen umzugehen.
Jetzt hast du gerade schon die kreative Lösung angesprochen. In eurem Buch gibt es ja noch mehr kreative Lösungen tatsächlich zu den verschiedensten Schuldgefühlen und Situationen. Das heißt, wenn das jemand näher interessiert, dann findet derjenige da definitiv auch Rat. Habt ihr denn jetzt zum Abschluss, wir sind jetzt leider schon am Ende der Folge angekommen, das ging jetzt irgendwie total schnell, aber habt ihr zum Abschluss noch was, was ihr gerne jeweils an unsere Community loswerden möchtet?
Kauft das Buch!
Wir sind gespannt, wie anderen das Buch auch gefällt. Also ihr findet uns beide auch auf Instagram, da könnt ihr uns auch gerne mal Nachrichten schicken. Und dieser Blumenstrauß, ja, also den möchten wir eigentlich wirklich gerne füllen und es wäre super spannend, was anderen Eltern hilft, schlechtes Gewissen zu bekämpfen, wie eure schlechten Gewissen heißen, aber vor allem, was ihr so einzelne Blumen herauspickt. Und dann sind wir gespannt und würden uns am liebsten in einem halben Jahr oder einem Jahr mit allen nochmal hier kurz schließen und erzählen, was wir alles für tolle Blumen gefunden haben auf dem Wege. Denn wichtig ist doch einfach, sich eben zu entschuldigen in dem Sinne, also die Schuld von sich zu laden und das tolle, gute Gewissen willkommen zu heißen. Mit Gelassenheit.
Also was mich auch noch total freuen würde, vielleicht machen wir es mit euch, mit echten Mamas und echten Papas, einfach mal nach kreativen Lösungen zu suchen. Also das, was Silke meint, mit so Blumenstrauß vervollständigen. Also es wäre mega, wenn ihr mal zurückdenkt und sagt, da war ich mit meinem Gewissen in der Zwickmühle und dann habe ich das und das gemacht. Ich glaube, dass wenn wir alle zusammen als Eltern unseren Erfahrungsschatz damit erweitern, dass wir da wirklich sagen, okay, da war die Option, so wie die Silke sagt, Kinder wollen nicht essen. Ja, dann machen wir halt das Essen in der Badewanne. Ja, solche Themen, solche auch mal crazy Ideas. Ich glaube, ich fände das total cool, wenn wir die Idee mal bei Instagram spielen könnten.
Und genau das ist ja das Prinzip von Echte Mamas, dass wir auch leben. Die Community lebt von den gemeinsamen kreativen Ideen. Ich danke euch beiden vielmals. Es war mir ein Fest, mit euch zu quatschen. Ich glaube ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Ich lade euch sehr, sehr gerne nochmal zu mir ein, zu wieder bestimmten Themen, die aus unserer Community auch immer wieder gefragt werden. Für den Moment bleibt mir nicht mehr als Danke zu sagen und euch noch einen wunderschönen Tag zu wünschen.
Wir danken euch auch und vielen, vielen Dank an alle in eurer Redaktion, in eurem Unternehmen. Ihr macht eine bombastische Arbeit und es ist auch einfach schön, mit dir zu diskutieren und auch zu gucken, was die Community draus macht.
Dankeschön. Dann macht es gut. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum Danke. Nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.
Liebe Eltern, wir dürfen uns also mal locker machen und die Zweifel Zweifel sein lassen. Wir gestalten unseren Podcast mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!